Immer mehr Russen und Russinnen spüren die Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine in ihrem Alltag. Wie zum Beispiel die Rentnerin Tatjana. Sie verkauft Pilze und Beeren am Straßenrand, weil sie damit keine Gebühren für einen Marktstand bezahlen muss.
Wovon soll man leben und wie sehen die Preise aus? Wahnsinn, ob Medikamente, Lebensmittel oder Brennholz für den Winter, man muss alles kaufen. Also verkaufen wir, um wenigstens etwas zu haben.
Die Preise steigen aber nicht nur für Tatjana. Wie greift der Krieg inzwischen in das russische Alltagsleben ein und wie sicher ist Putins Macht vor der Wahl? Das erzählt uns ARD-Korrespondentin Silke Dietrich in Moskau. Und mit der Russland-Expertin Hanna Notte vom James Martin Center, einer amerikanischen Denkfabrik, rede ich über die Beziehung zwischen Deutschland und Russland und was sich nach dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig-Halle verändert hat. Ich bin Janina Werner und den Podcast findet ihr auch bei ARD Sounds. Hallo Silke.
Hallo, privet.
Gerade haben wir Tatjana gehört und sie hat über die Preise sich ja auch aufgeregt. Und wie sieht das denn gerade auch aus in Russland?
Also es ist immer sehr unterschiedlich. Als ich jetzt im Frühjahr hier zum Beispiel hier war, da waren auch die ganzen Gemüsepreise unglaublich teuer. Jetzt im Sommer ist das einigermaßen okay. Was natürlich durch die Decke schießt gerade, ist vor allen Dingen das Benzin, wenn es überhaupt welches gibt. Das ist extrem teuer geworden. Und wo hier die Moskowiter, also die Leute in Moskau, sich besonders drüber aufregen, dass Restaurantbesuche so unglaublich teuer geworden sind.
Und kann man denn jetzt sagen, die gestiegenen Preise liegen auch daran, weil es diesen russischen Angriffskrieg in der Ukraine gibt, dass das auch damit zusammenhängt, mit Sanktionen zum Beispiel?
Man kann das, glaube ich, schon in Zusammenhang bringen. Was natürlich hier angestiegen ist, ist zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Und das betrifft dann ganz viel. Die Leute regen sich auch auf, dass die Nebenkosten so hoch geworden sind. Und das ist am Ende natürlich nochmal ein Zeichen dafür, dass Putin hier die Kriegskasse füllen will. Also der sucht dann eben nach Erhöhungen und das betrifft dann jeden Einzelnen. Und das ist natürlich auch dann am Ende dazu da, den Krieg weiter zu fördern. Also man weiß, dass zum Beispiel die zivile Wirtschaft im Moment überhaupt nicht im Aufschwung ist. Die Leute können kaum was investieren. Nehmen wir zum Beispiel als Beispiel mal, wenn ich einen Kredit aufnehmen will, dann liegen die Zinsen bei 18-20%. Das ist ja enorm hoch. Also macht das natürlich kaum einer, dass jetzt investiert wird. Oder wir haben ja auch gesehen, die Drohnenanschläge, die haben natürlich von den Ukrainern, die haben auch Auswirkungen hier. Also wenn dann Ölraffinerien, Ölterminals oder Verarbeitungsmechanismen dann getroffen werden, dann wird hier natürlich viel weniger produziert, es kann weniger verkauft werden. Und dann gibt's ja auch noch die Anschläge auf Wildberries. Das ist dieser große Online-Händler, der ja im ganzen Land verteilt ist und so riesige Lagerhallen hat. Und dadurch, dass da ohne Ende auch dann Sachen, die natürlich mit Plastik irgendwie gefüllt sind, lagern, sind ja alle fast bis auf den Grund verbrannt, nachdem die Drohnen da eingeschlagen sind. Und das sind vor allen Dingen kleine und mittlere Unternehmen, die normalerweise auf dieser Plattform Sachen verkaufen. Und da sind jetzt schon einige pleite gegangen und die haben eigentlich kaum dann irgendwelche Entschädigungen bekommen. Also das trifft dann schon viele Leute. Aber es ist halt immer noch nicht so, dass die ganze Wirtschaft deswegen kollabieren würde. Und egal, mit wem ich rede, sagen immer eigentlich fast alle, na ja, wir sind es ja gewohnt in Russland, seit Jahrzehnten geht es auf und ab und wir finden irgendwie immer einen Weg zu überleben, aber es ist halt im Moment schwieriger.
Es gibt ja auch russische Urlaubsorte an der Schwarzmeerküste. Und was sagen denn da die Russinnen und Russen, wenn da plötzlich zum Beispiel Luftalarm losgeht?
Ja, ich war jetzt im Sommer da und das war wirklich, ich fand es eine total bizarre Situation. Also es ist der absolut angesagte Urlaubsort, die ganze Schwarzmeerküste. Ne? Wenn man jetzt so im Süden ist zum Beispiel, das ist mehr so ein bisschen High Society, Sochi kennt man vielleicht noch, die Olympiastadt. Da gehen so die Schönen und Reichen hin und weiter im Norden hat es schon so ein bisschen Ballermann-Feeling. Und da gibt es super unterschiedliche Reaktionen. Also einige waren tatsächlich auch erschreckt, einige Einheimische, aber andere, also die haben sich total aufgeregt. Zum Beispiel war Tatjana da am Strand, die saß mit ihrer Freundin, hat aufs Meer geguckt und dann ging erst dieser Luftalarm los und dann kam noch ein Strandwächter und wollte die dann verscheuchen, weil er gesagt hat, ich muss diesen Strand räumen und sie hat es überhaupt nicht eingesehen. Das hat sie gesagt. Also sie sagt hier, warum dieses ganze Getue? Ich kann überhaupt nichts sehen, da sind doch keine Drohnen, das ist doch nur Politik, um Menschen einzuschüchtern. Die terrorisieren die Leute damit. Und dann habe ich noch andere Leute auch gefragt und dann war da einer mit so einem dicken Strohhut, hatte seine kleine Tochter neben sich auf der Badematte und er meinte dann so,
Sirene?
Also das hat er wirklich grinsend gesagt in die Kamera und meinte, Sirenen, was soll gefährlich sein an Sirenen?
Okay, also die sind entspannt und bleiben dann auch weiter auf der Badematte liegen. So, also diese beiden, die du uns jetzt hier präsentiert hast.
Wenn man sie nicht ein bisschen, nicht mit Gewalt wegräumt, aber ja, selbst Tatjana ist dann nachher dann tatsächlich auch weggegangen. Aber also sie wäre jetzt bei dem Luftalarm alleine tatsächlich liegen geblieben. Es war auch bizarr. Wir waren an Stränden, da gab es auch so Luftabwehrgeräte. Das ist schon ein großes Geschütz, ne? Das steht dann, das sieht dann so ein bisschen aus wie kleine Kanonen quasi. Und direkt da unten drunter lagen die Leute dann auf ihrer Badematte mit den Sonnenbrillen und sind dann ins Wasser gegangen. Also ich glaube, dass sich einige schon so ein bisschen dran gewöhnt haben. Andere gedacht haben, naja, das ist mein Jahresurlaub, jetzt bin ich hier. Und ja, so wie der eine Sirene an sich ist ja noch nicht gefährlich. Aber man muss natürlich sagen, also wir waren auch an einigen Stränden, wo tatsächlich auch eine Drohne mal eingeschlagen ist. Und da sind 7 Leute dann gestorben. Da waren auch Kinder dann darunter. An dem Strand war auch wieder was los, ein paar Tage später. Wer da nur traumatisiert war, vor allen Dingen, waren die Leute, die am Strand an dem Tag waren. Also das war jetzt nur ein Beispiel. Wir waren zum Beispiel auch noch im Norden an der Schwarzmeerküste unterwegs, in Novorossiysk. Und das ist auch ein bekannter Ort für Tourismus, aber eben auch für Industrie. Also da ist ein riesiger Hafen, der ist total wichtig für Russland und da wird viel Getreide verschifft für den Export zum Beispiel, aber auch Öl. Und da hat es auch einen sehr, sehr heftigen Anschlag von Seiten der Ukraine gegeben. Das ging eine ganze Nacht. Und da muss ich sagen, waren die Einheimischen doch sehr betroffen. Wir können ja mal kurz hören, was Natascha erzählt. Also das war eine Nacht und ich habe da Aufnahmen von auch in den sozialen Netzwerken gesehen und sie sagt, es war sehr beängstigend. Früher haben wir das noch mit einem, naja, da ist was geflogen, da ist was explodiert, abgetan, aber dieses Mal hat die ganze Stadt nicht geschlafen.
Also was ich bis jetzt mitgenommen habe, ist, dass die Preise steigen, Benzin wird auch knapp, Drohnen haben auch öfter mehr Einschläge, also die Menschen merken das ja auch. Und jetzt wird in Russland bald auch gewählt und die Bevölkerung ist ja aufgerufen, die Zusammensetzung der Staatsduma, also des nationalen Parlaments, zu wählen. Und was kann man da erwarten?
Ja, also normalerweise würde man wahrscheinlich denken, wenn ich das jetzt alles so beschreibe, die würden die aktuelle Regierung abwählen, weil die ja für den Krieg steht. Das ist die Partei Vereintes Russland und das ist die Partei von Putin. Also es werden ja Parteien gewählt. Es ist keine Präsidentschaftswahl, sondern eine Parlamentswahl. Und wenn ich mit Leuten spreche, ehrlich gesagt, ist es sehr unterschiedlich, weil einige sagen auch, sie wollen, dass der Krieg vorbei ist, aber sie sagen dann auch, Putin ist eigentlich zu soft, also er müsste noch viel härter zugreifen, damit dieser Krieg jetzt bald beendet wird und wir beenden das auf dem Schlachtfeld. Also diese Meinung gibt es natürlich auch. Keiner geht im Moment davon aus, dass hier irgendein Wunder passiert, sondern dass natürlich Putins Partei auch wiedergewählt wird. Die Frage ist, mit wie viel Prozent? Und es gibt eine Partei, die einzige Oppositionspartei, die sich ganz deutlich wirklich gegen den Krieg gestellt hat und die eben nicht den Krieg damit beenden wollte, dass es jetzt auf dem Schlachtfeld schneller noch vorangeht oder sie noch härter dann irgendwie jetzt vorgehen, sondern die haben gesagt, wir sind für Frieden und Gerechtigkeit und die sind jetzt kurz vor der Wahl ausgeschlossen worden. Jabloko heißen die.
Es geht nicht nur darum, was das für Russland bedeutet, sondern für die ganze Welt. Wir wollen nicht an der Wahl teilnehmen, um Abgeordnete in der Staatsduma zu haben, sondern damit Frieden herrscht und der Tod von Menschen gestoppt wird.
Also man kann schon sagen, es ist jetzt, sind eigentlich alle Parteien auf Linie mit dem Kreml, mit Putin, was zumindest den Kriegsverlauf angeht. Also dass das auf jeden Fall weitergeht jetzt erstmal. Da gibt es jetzt keine Partei mehr, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich bin eigentlich für Friedensverhandlungen, die ich jetzt wählen könnte.
Und diese Jabloko-Partei, vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen erzählen, was ist das für eine Partei, wen spricht die an?
tatsächlich doch sehr viele junge Leute. Also die haben eigentlich, die gibt es schon seit den 90er Jahren, ist eher so eine liberale Partei gewesen, war auch immer sehr offen dem Westen gegenüber. Ich sage jetzt wahr, was gar nicht stimmt, weil die Partei gibt es immer noch, die ist jetzt nur eben für diese Parlamentswahl ausgeschlossen worden, aber als Partei gibt es die noch. Die war jetzt gar nicht so riesig beliebt, also jetzt sogar für die aktuelle Wahl, bevor sie jetzt bei der Wahl ausgeschlossen wurde, gab es Umfragen, dass sie 3-4% irgendwie bekommen würden. Aber für viele war es eben so die einzige Möglichkeit, auch jetzt nochmal, als ich in den Regionen unterwegs war, wo die Leute gesagt haben, naja, das wäre eben eine Partei gewesen, wo ich dann mal auch ausdrücken kann, dass ich gegen diesen Krieg bin. Offiziell, laut darf das ja keiner sagen. Keiner darf das auf Plakate schreiben. Das wäre hier in Russland Diskreditierung des Militärs und das hat mehrere Jahre Haft zur Folge. Aber wenn eine Partei dafür steht und sich für Frieden einsetzt, die hatten schon sehr, sehr viele junge Anhängerinnen und Anhänger. Ich war zum Beispiel auch bei einigen Gerichtsverfahren und das ist noch viel heftiger, finde ich eigentlich, als das Verbot, weil die gehen auch gegen einzelne Leute, Mitglieder von der Partei vor. Und da wird dann gesucht, was die vielleicht mal gesagt haben könnten, ob die mal ein Bild von Nawalny gezeigt haben, ob sie irgendwas gegen den Krieg sehr deutlich gesagt haben. Und ich war bei einigen Gerichtsverfahren dabei, wo dann die Mitglieder zu 7 Jahren verurteilt wurden. Und dann kommen auch einige Leute dahin. Das ist dann eben keine Demonstration, weil Demonstrationen ja verboten sind. Aber man darf noch zu öffentlichen Anhörungen. Und da waren sehr viele, Studentinnen und Studenten dann auch, die dann auch gesagt haben, dass Jabloko eigentlich die einzige Partei gewesen wäre, die sie hätten wählen können, weil die anderen Parteien ja doch alle eine ziemlich gleiche Ausrichtung haben, zumindest was den Kriegsverlauf angeht.
Ich würde jetzt gerne noch mal auf die Menschen zu sprechen kommen, mit denen du ja auch dann vor Ort gesprochen hast. Was erzählen sie dir denn über die Wahl? Was sind so ihre Erwartungen?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Also ich war jetzt nochmal vor allen Dingen in der Region unterwegs, genau zwischen Moskau und St. Petersburg. Und habe da auf einem Markt sehr viele Rentnerinnen und Rentner getroffen. Die verdienen sehr wenig Geld und verkaufen dann ein paar Pilze, die sie gesammelt haben, Beeren, die sie gepflückt haben, um sich noch irgendwas dazu zu verdienen. Und da habe ich zum Beispiel den Rentner Vadim getroffen.
Кому как, кто как хочет. Я лично хожу.
Also erst hat er darauf geantwortet, warum man überhaupt zur Wahl geht. Und da hat er gesagt, da gibt es unterschiedliche Gründe. Jeder macht, was er will. Und er persönlich gehe hin, weil unsere Jungs im Krieg sind, so hat er das gesagt, man muss sie unterstützen. Und dann haben wir nochmal nachgefragt, aber spürt man das denn auch, dass gerade Krieg ist? Und hat er gesagt, ja, das spürt man schon. Wenn man fernsieht zum Beispiel, macht man sich natürlich Sorgen um die Jungs. Wäre ich selber 40 Jahre alt, würde ich selbst hingehen, aber jetzt braucht mich ja niemand mehr. Und dann hat er nochmal was erzählt, wovon sehr viele in dem Ort, wir waren in Tver, das ist ja eine etwas ärmlichere Region, tatsächlich sogar die Region, wo auch die Vorfahren von Wladimir Putin herkommen. Und die haben alle erzählt, da ist ein riesiger regionaler Friedhof. Und wir sind dann auch dahin gefahren später. Aber viele haben davon erzählt, dass die Felder halt immer größer werden. Und man sieht dann vor allen Dingen auch, dass da Soldaten von der Spezialoperation liegen, weil da überall russische Flaggen hängen. Und der hat nochmal gesagt, da sind so viele, das ist furchtbar viele. Bei uns sind Freunde begraben, alle dort. Da hinten auf der linken Seite, wahrscheinlich sind schon 5 Hektar Feld mit unseren Leuten belegt und mit jedem Monat, wenn man hinfährt, immer mehr und immer mehr. Viele von uns sind gefallen, es sind einfach viele. Und wir waren ja auch mit einem Kamerateam da und wir dürfen diese Bilder nicht mehr drehen, weil wenn man Informationen auch jetzt darüber rausgibt, man darf gar nicht sagen, wie viele Menschen gefallen sind zum Beispiel. Das gibt's ja auch keine offiziellen Statistiken und man darf auch nicht darüber spekulieren. Und wenn man jetzt Bilder von Friedhöfen veröffentlicht, wo dann eben auch ja persönliche Sachen dann irgendwie dann veröffentlicht würden und so, das ist mittlerweile auch verboten und damit das, glaube ich, auch verhindert wird. Es gab einige investigative Medien, die versucht haben, anhand der 9 Gräber in ganz Russland, was natürlich schwierig genug ist, aber mal ungefähr auch rauszufinden, wie viele eigentlich gefallen sind. Und ja, jetzt im August hat ein Fotograf zum Beispiel eine 14-jährige Haftstrafe bekommen, deswegen wegen Verrat.
Die Frage, die wir in diesem Podcast ja auch beantworten wollen, ist, wie sicher ist Putins Macht denn vor der Wahl? Und was würdest du sagen, nach deinen Eindrücken von Vadim auch?
Also ich glaube schon, er steht ja selber nicht zur Wahl, sondern seine Partei. Und wir können davon ausgehen, jetzt im Moment in der Staatsduma haben die absolute Mehrheit. Und es wäre ein Wunder, wenn die Partei nicht wieder einen großen Erfolg feiert. Was aber vielleicht noch mal ein bisschen ein Gefühl geben könnte für die Stimmung im Russland ist, sind ja noch 9 andere Parteien, die auch antreten. Wenn die jetzt viel mehr Stimmen bekämen, zum Teil sind die auch vom Kreml kontrolliert, zum Teil sind das auch Marionettenparteien. Aber da gibt's eben auch noch die Kommunistische Partei zum Beispiel, die eigentlich eine Oppositionspartei ist. Und wenn man jetzt sieht, dass nicht die Partei von Wladimir Putin, sondern die anderen Parteien sehr viel mehr Zustimmung bekommen, könnte das natürlich so ein kleines Zeichen dafür sein, dass es in der Gesellschaft doch mehr Unruhe gibt. Und das ist, glaube ich, so das, was man am ehesten sehen könnte, dass wenn da jetzt eben so in den Parteien zwar nur einzelne Nuancen sind, aber die eigentliche Partei von Wladimir Putin in den Umfragen, also oder bei der Wahl dann eben nicht mehr so viel Zustimmung bekommt, dann ist das schon auch ein Zeichen für den Kreml, dass die Gesellschaft nicht mehr komplett dann dahinter steht. Am Ende kann Wladimir Putin aber auch immer sagen, es ist die Partei, das sind meine Parteimitglieder in den Regionen, die da jetzt versagt haben, ist ja keine Präsidentschaftswahl und seine Umfragewerte sind, gut, sind natürlich auch staatsnahe Umfrageinstitute, die das machen, aber die, da träumen europäische Politiker von, die liegen bei weit mehr als 70%.
Danke, Silke, für deine Eindrücke aus Russland. Danke dir.
Ich danke dir.
Also das waren die Eindrücke aus dem Alltag in Russland kurz vor der Parlamentswahl. Aber diese Entwicklungen betreffen ja auch die Beziehung zwischen Deutschland und Russland. Und darüber möchte ich jetzt mit Hanna Notte sprechen. Sie ist Russland-Expertin und beschäftigt sich seit Jahren mit der russischen Innen- und Außenpolitik. Hallo Frau Notte.
Hallo Frau Werner.
Also es gab ja den Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen. Daraufhin wurde dann auch das russische Generalkonsulat in Bonn geschlossen oder das russische Haus in Berlin. Dann hat die russische Regierung reagiert und das deutsche Generalkonsulat in St. Petersburg geschlossen. Treffen denn diese Maßnahmen der Bundesregierung Russland?
Wesentlich treffen diese Maßnahmen Russland nicht. Sie sind schon eher in den Bereich Symbolpolitik einzuordnen, wenn sie denn auch wichtig und richtig sind. Also das russische Haus hat ja in Berlin noch operiert, obwohl die staatliche Behörde Rosatrudnicheva, unter die das russische Haus gestellt ist, ja schon auf der EU-Sanktionsliste stand. Und ja auch der Vorwurf, dass von hier auch Spionage ausgeht, schon länger im Raum stand. Das heißt, das war sicherlich richtig, diese Maßnahmen zu ergreifen. Sie werden Russland aber nicht von weiteren hybriden Maßnahmen gegen uns abschrecken. Trotzdem ist davon auszugehen, dass Russland mit seinen hybriden Maßnahmen gegen uns weitermachen wird. Was die russische Seite etwas empfindlicher treffen könnte, ist das von der Bundesregierung angekündigte Vorgehen gegen die sogenannte Schattenflotte. Da ist jetzt abzuwarten, was da genau kommen wird. Aber bisher sind europäische Länder ja nur vereinzelt gegen Schiffe der Schattenflotte vorgegangen. Und hier könnte man sicherlich auch unterhalb der Ostseeanrainer mehr Stärke auf dem Meer zeigen, also russische Schiffe anhalten, kontrollieren, festsetzen, auch nochmal Druck auf Staaten ausüben, die sogenannte Billigflaggen für diese russischen Tanker zur Verfügung stellen. Das wird ja auch die russischen Einnahmen durch Ölexporte treffen. Und das könnte einen größeren Eindruck auf Russland machen. Aber selbst hier würde ich nicht davon ausgehen, dass das dann zu einem Einstellen der russischen hybriden Maßnahmen gegen uns führen wird.
Jetzt haben Sie gerade ja auch schon so ein bisschen das Verhältnis Russland-Deutschland angesprochen. Wir können ja gerade auch mal in einen O-Ton reinhören von Präsident Wladimir Putin.
Ich denke, das ist schon wieder ein Fehler. Es ist ein schwerwiegender Fehler. Doch es gibt nur eine Erklärung. Sie brauchen Russland als Sündenbock. Aber wo sind die Beweise? Nun, Sie haben die Beweise platziert.
Was sagt das denn über das Verhältnis auch aus?
Na, das Verhältnis zwischen Russland und Deutschland ist ja im Prinzip nach Februar 2022, also nach der Vollinvasion, schon fast vollständig eingebrochen. wirtschaftliche Beziehungen stark eingebrochen, politische Kontakte auf höchster Ebene eingebrochen, auch wenn wir noch einen Botschafter in Moskau haben und die russische Seite einen Botschafter bei uns, kulturelle Verbindungen. Aber natürlich haben sich die Beziehungen, ich würde sagen, übers letzte Jahr noch mal weiter verschlechtert, weil aufgrund der hohen deutschen Unterstützung für die Ukraine die russische Seite uns zunehmend als sogenanntes strategisches Hinterland der Ukraine charakterisiert, also sagt, dass wir hier im Prinzip direkt Kriegspartei sind durch unsere Unterstützung für die Ukraine. Und es ist im Moment höchste russische Priorität, diese Unterstützung zu sabotieren, sie zu verhindern. Und eine Möglichkeit, die man hier eben ausreizen möchte von russischer Seite, ist diese Zermürbungsstrategie, auf die ja auch russische hybride Maßnahmen abzielen. Also durch Sabotage, durch Desinformation, durch die Behauptung, da steht doch gar nicht die russische Seite hinter, man hat keine Beweise vorgelegt, das sind andere Akteure. Die Bundesregierung behauptet das nur, weil sie innenpolitisch gerade unter Druck gerät. Man will da den politischen und gesellschaftlichen Konsens bei uns schwächen, der die Unterstützung für die Ukraine betrifft.
Jetzt haben Sie ja gerade schon hybride Kriegsführung angesprochen. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was das ist und was bezweckt Russland damit?
Genau, also man muss fundamental verstehen als Ausgangspunkt, dass Russland sich heute in einem Systemkonflikt mit dem sogenannten kollektiven Westen sieht, also vor allem mit den Europäern. Und die hybride Kriegsführung, die beinhaltet politische, wirtschaftliche, propagandistische, aber durchaus auch verdeckte militärische Mittel, die kollektiv das Ziel haben, den Gegner, also uns, in diesem Systemkonflikt zu schwächen. Das ist überhaupt nichts Neues von russischer Seite. Also sogenannte aktive Maßnahmen, Sabotage, Desinformation, die gab es schon zu Zeiten des Kalten Krieges. Und Russland hat auch in den 2010er Jahren immer weiter an der Konzeptualisierung von hybrider Kriegsführung gearbeitet. Jetzt stimmt es sicherlich, dass diese Maßnahmen nach 2022 stark zugenommen haben. Die russischen Dienste, der militärische Nachrichtendienst und der Auslandsgeheimdienst nochmal ganz anders aktivisiert wurden, um gegen uns vorzugehen. Und nochmal, das sieht Russland auch als legitime Maßnahmen, weil die russische Seite argumentiert, dass wir ja Hauptunterstützer der Ukraine sind. Was jetzt zum strategischen Ziel, nämlich die deutsche Gesellschaft, die europäischen Gesellschaften zu zermürben, noch hinzukommt, ist ein taktischeres Ziel. Und zwar will man auch direkt die militärische Unterstützung für die Ukraine sabotieren. Im April hat das russische Verteidigungsministerium eine Liste veröffentlicht mit 21 Firmen und deren Adressen. Da waren auch deutsche Firmen dabei. Und man hat hier signalisiert, dass das eben auch legitime Ziele für russische Maßnahmen sind.
Also kann man schon sagen, dass man sich in einem Krieg befindet, der natürlich nicht mit militärischen Mitteln geführt wird. Und warum ist es für Russland so wichtig, auch Vertrauen in demokratische Prozesse in Deutschland bei Wahlen zum Beispiel auch zu untergraben?
Also ich finde es schon richtig, wenn der deutsche Außenminister Wadefuhl doch sagt, dass wir uns noch nicht in einem offenen Krieg mit Russland befinden. Denn Russland hat bisher davon abgesehen, wirklich NATO-Territorium offen, direkt militärisch anzugreifen. Ich bin auch der Meinung, dass es hier nach wie vor eine Risikoaversion auf russischer Seite gibt, denn es gibt den Artikel 5 der NATO, also den Bündnisfall, und Russland kann sich nicht sicher sein, wie die NATO kollektiv oder auch die USA reagieren würden, wenn Russland dieses Spiel zu weit treibt. Trotzdem stimmt es sicherlich, dass Russland auf der Eskalationsleiter, was nun diese hybride Kriegsführung betrifft, immer weiter nach oben schreitet und dass wir uns auch sicherlich in den kommenden Monaten darauf einstellen müssen, dass jetzt der Vorfall in Leipzig nicht der letzte war, dass weitere solche Vorfälle auf uns zukommen könnten, die auch zunehmend mit kinetischer Gewalt, also direkter physischer Gewalt, dem Einsatz von Drohnen, Explosionen, Sprengstoff einhergehen. Und deswegen ist es auch richtig, dass die Bundesregierung auch darüber gesprochen hat, dass sich die deutsche Bevölkerung hier auf mehr einstellen kann. Natürlich Natürlich ist die Desinformation wichtiger Bestandteil hier im russischen Arsenal der hybriden Kriegsführung. Auf offene, freie Gesellschaften, die einen offenen Informationsraum haben, kann man natürlich viel besser einwirken als auf geschlossene Gesellschaften, wie zum Beispiel die nordkoreanische. Und Ziel hier bei den russischen Desinformationskampagnen ist gar nicht so sehr, dass die russische Seite die Gegenseite von der einen Wahrheit überzeugen will, sondern man will stattdessen vor allem Verwirrung stiften. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel, das uns in den letzten Jahren sehr, sehr beschäftigt hat. Also als der Vorwurf 2017, 2018 ganz klar im Raum stand, dass die syrische Regierung unter Bashar al-Assad Chemiewaffen gegen das eigene Volk eingesetzt hat, da hat die russische Propagandamaschine und auch eben Fernsehsender wie RT wahnsinnig viel an Informationen und an Szenarien geliefert, die belegen sollten, dass es ja ganz anders war, dass die syrische Regierung nicht dahinter stand. Und Ziel war weniger, wie gesagt, mit einer alternativen Wahrheit zu überzeugen, sondern eher so viele Informationen sozusagen bereitzustellen, dass Verwirrung gestiftet wird und die Leute im Prinzip sagen, naja, keiner weiß ja so wirklich, was passiert ist. Und der Westen hat ja auch schon oft gelogen. Das kommt dann noch in der russischen Propaganda dazu, dass dann eben verwiesen wird auf 2003 die Invasion des Iraks, die mit dem Vorwurf, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat, gestartet wurde, Vorwürfe, die sich später nicht erhärtet haben. Also diese Idee, der Westen hat auch schon gelogen und wir wissen ja gar nicht so richtig. Und dann bleiben die Leute zurück und sagen, naja, so genau kann ja niemand sagen, was passiert ist. Und damit hat Russland im Prinzip schon das Ziel erreicht.
Und wenn wir jetzt auch nochmal auf Deutschland gucken, in Sachsen-Anhalt ist die AfD ja stärkste Kraft geworden und hat die Wahl ja auch gewonnen. Warum schaut Russland auf solche Entwicklungen besonders aufmerksam und ja, was bringt das ihnen?
Diese Arten von innenpolitischen Entwicklungen bei uns, aber vielleicht auch in Frankreich und anderen europäischen Staaten, werden sicherlich begrüßt in Moskau. Putin hat sich selbst auch in der Vergangenheit schon positiv zur AfD geäußert, denn die AfD oder zumindest Vertreter signalisieren ja eine gewisse Nähe zu Russland. Man hat Vertreter zum Wirtschaftsforum in St. Petersburg entsendet. Es gibt Vertreter, die entweder den russischen Krieg sogar rechtfertigen oder zumindest die deutsche Hilfe für die Ukraine in Frage stellen. Das heißt, wenn diese Partei bei uns stärker wird und damit ja auch der Konsens für die Ukraine-Unterstützung ins Wanken gerät, ist das grundsätzlich positiv für Russland. Was ich interessant finde, ist allerdings, dass es durchaus auch Stimmen in Russland gibt, die hier vor zu viel Optimismus warnen, die sagen, naja, wenn die AfD in Deutschland stärker wird, dann kommt es vielleicht irgendwann wieder zu wirtschaftlichem Austausch, einer leichten Entspannung. Aber grundsätzlich wird das die feindliche deutsche und europäische Politik und diesen Kurs gegenüber Russland nicht ändern. Also man muss trotzdem hier weiterhin auf der Hut sein und für das Schlimmste planen.
Und wenn Sie jetzt mal so einen Ausblick geben können, wie glauben Sie, wird sich das deutsch-russische Verhältnis vielleicht auch noch entwickeln? Oder was könnte da noch auf uns zukommen?
Ich gehe davon aus, da Russland mit aller Härte diesen Krieg zumindest in den Herbst und Winter hinein weiterführen wird und Deutschland ja seine Unterstützung für die Ukraine nicht einstellen wird, sondern richtigerweise fortführen wird, dass wir es weiterhin zunächst mal mit russischen hybriden Maßnahmen zu tun haben werden. Wie gesagt, muss man da auch noch von einer bestimmten Eskalation ausgehen. Das heißt, ich sehe auf absehbare Zeit keine Entspannung im deutsch-russischen Verhältnis. Die sehe ich erst, wenn die Zermürbung der Kriegsparteien in der Ukraine einen solchen Grad erreicht hat, dass man sich doch zu einer Feuerpause durchringen kann. Bisher ist die russische Seite die eine solche Feuerpause boykottiert. Aber vielleicht könnten wir im Laufe von 2027 an einen Punkt kommen, wo wir doch Verhandlungen sehen. Und in dem Rahmen könnte es dann vielleicht auch zu einer leichten, zumindest Entspannung im Verhältnis zwischen Russland und den europäischen Staaten kommen. Aber bis dahin ist davon nicht auszugehen.
Danke, Frau Notte, für Ihre Expertise und dass Sie uns das nochmal eingeordnet haben. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Und das war auch schon wieder der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen da, empfehlt uns euren Freunden, damit die uns eben auch finden können.
Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Der 11. September 2001 jährt sich zum 25. Mal. Die Terrororganisation Al-Qaida hatte Anschläge mit Flugzeugen in den USA verübt. Und 3 Todespiloten kamen aus Hamburg. Der Podcast Pearl Harbor, Deutschland nach 9/11, reist zurück in die Zeit nach den Terroranschlägen. Den Podcast Pearl Harbor, Deutschland nach 9/11, findet ihr auch in ARD Sounds. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Und vielleicht habt ihr ja auch ein Thema, über das wir unbedingt mal sprechen sollten. Kritik, Anregung, schreibt uns immer gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder auch gerne eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hatten Nils Neubert und Caroline Mennerich. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagnachmittag, der 10. September.